Kennst du das, wenn jemand zu dir sagt, oh, das ist immer wieder typisch? Vielleicht so im Negativen, du hast irgendwie verbockt, du hast was richtig Dummes gemacht, das ist dir vielleicht sogar schon peinlich und jemand sieht das und sagt einfach nur, oh, das ist immer wieder typisch. Oder vielleicht doch so im Positiven, du hast irgendwie was gut gemacht und jemand sagt dann einfach nur so, ja, es war ja klar, ist ja wieder typisch. Also ja, vielleicht hast du irgendwie, keine Ahnung, eine gute Note an der Uni gehabt, wo du dir nicht sicher warst, und dann ist doch gut geworden. Und dann sagen die anderen Leute nur so, ja, es war ja klar, ist ja wieder typisch. Also dieses, es war ja typisch im Negativen ganz besonders, aber vielleicht auch manchmal im Positiven, weil das da so eine Leistung so ein bisschen entwertet. Das ist ein Satz, den wir eigentlich nicht so gerne hören oder den ich zumindest eigentlich nicht so wirklich gerne höre. Das war ja mal wieder typisch. Und was dieser Satz mit der Bibel, dem Wort Gottes und Gott und uns zu tun hat, das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, gemeinsam mit euch heute in die Bibel zu schauen und da was rauszuziehen, was für uns wichtig ist, gerade in diesem Kontext von, das ist ja mal wieder typisch. Und zwar möchte ich mir mit euch heute den Propheten Elia ein bisschen anschauen, einen der, wie ich finde, vielleicht schillerndsten Charaktere der Bibel. Er hat Könige herausgefordert, er hat Tote auferweckt, er hat den Regen gestoppt, er hat Feuer vom Himmel kommen lassen oder Gott hat durch ihn Feuer vom Himmel regnen lassen. Und trotzdem wird dieser Prophet Elia, der so viel mit Gott erlebt hat, durch den Gott so vielfältig gewirkt hat, in Jakobus, so relativ am Ende der Bibel, Jakobus 5, Vers 17, als ein Mensch wie wir bezeichnet. Also er hat trotz all dieser krassen Dinge, die er erlebt hat, die er mit Gott erlebt hat, gezweifelt, er war hoffnungslos, er war teilweise einsam, ein Mensch wie wir halt. Und ich möchte mir gerade in diesem Leben von Elia eine dieser zentralen Begebenheiten anschauen. Und zwar eine Begebenheit, wo er diesen Gott der Gegensätze ganz besonders erkannt hat. Und wir befinden uns gerade in dieser Predigtreihe Gott der Gegensätze, wo wir uns verschiedene Eigenschaften von Gott anschauen, die zunächst mal vielleicht ein bisschen in einem Widerspruch zueinander stehen, die so gegensätzlich sind. Für mich ist es eines der herausforderndsten Themen, wenn es irgendwie um Gott geht, dass wir diese vermeintlichen Gegensätze, vielleicht sogar Widersprüche in Gott haben. Aber doch glaube ich, dass da so viel drinsteckt, dass uns auch bereichern kann darin, wie wir Gott kennenlernen, wenn wir uns eben mit diesem Gott der Gegensätze beschäftigen und heute eben wie Elia damals dem Gott der Gegensätze begegnet ist. Wir machen das heute anhand von dem Beispiel stürmisch und leise. Auf der einen Seite ist Gott ein stürmischer Gott, auf der anderen Seite können wir Gott auch als diesen leisen Gott erleben. Und so hat Elia auch Gott erlebt. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Aber bevor wir wirklich zu dieser Stelle kommen, wo wir das sehen in der Bibel, wie Elia Gott als na, vielleicht nicht nur stürmisch, sondern auch mal leise erlebt hat, möchte ich euch so ein bisschen einen Kontext geben von dem Leben von Elia, den Kontext von der Stelle, die wir gleich gemeinsam durchgehen werden. Also der Kontext von dieser Stelle, von dem Leben Elia, wir haben das Volk Israel und die Dinge laufen nicht besonders gut für dieses Volk. Die Nation hat sich in zwei Königreiche gespalten. Wir haben das Königreich Israel im Norden und das Königreich Juda im Süden. Und insbesondere die Könige Israels, das waren schlechte Könige. Die haben das Volk angestiftet, böse Sachen zu machen und falsche Götzen zu verehren. Und zu diesen bösen Königen hat Gott immer wieder Propheten geschickt, die diese halt auf den richtigen Weg wieder bringen sollten. Und die Geschichte heute, die handelt so ein bisschen von einem der bösesten Könige, die wir haben in dem Volk, im Reich Israel, dem König Ahab. Und er hat eine Königin aus einer anderen Nation geheiratet, die Isabel, die hat ihre eigenen Götzen mitgebracht und eben geplant, dass alle in diesem Königreich Israel diese falschen Götzen verehren, sich denen hingeben. Und da betritt dann der Prophet Elia die Bühne. Ein Prophet, der zum Beispiel eine lange Dürre angekündigt hat, die dann auch eingetreten ist, der in dieser Zeit dann von Gott versorgt wurde auf übernatürliche Art und Weise, dadurch, dass Raben ihm Brot gebracht haben. Er stand dann auf gegen Ahab und Isabel und ihren Götzendienst, hat das angeprangert. Und kurz Bevor der Begebenheit, die wir uns heute mal im Detail anschauen werden, erzählt uns die Bibel von einem Wettbewerb zwischen den Propheten des Baals, diesem falschen Götzen, den Isabel mitgebracht hat, und dem Propheten Elia auf der anderen Seite, mit Gott an seiner Seite. Und in diesem Showdown geht es darum, welcher Gott, welcher Götze mächtiger ist. Und zwar ist dieser Wettbewerb, dass es Feuer vom Himmel regnen soll, das ein Opfer verzehrt, das zum einen die Propheten des Baals und zum anderen der Prophet Elia vorbereiten. Und die Propheten des Baals, die können nichts erreichen, da passiert einfach nichts, was sie auch tun. Aber bei Elia betet einmal und es regnet tatsächlich Feuer vom Himmel. Die Propheten des Baals werden dann hingerichtet. Elia kündigt schließlich Ahab an, dass diese Dürreperiode vorbei ist. Und tatsächlich, fast plötzlich, obwohl 3 Jahre Dürre war, fängt es an zu regnen. Es kommt ein richtiges Unwetter. Diese Prophezeiung, Prophetie des Elia, die erfüllt sich tatsächlich. Und irgendwie schauen die Dinge relativ gut für Elia aus. Ich meine, das, was er getan hat, mit Gott, für Gott, es hat alles irgendwie geklappt und Elia wünscht sich so, dass jetzt der Umbruch kommt in der Geschichte des Volks Israel, dass jetzt sich alle abwenden von diesen falschen Götzen und hin zu Gott wenden, dass er nicht derjenige ist, der ständig gegen alles sein muss, sondern dass er Prophet von einem Volk sein kann, was auch wirklich seinem Gott nachfolgt. Wahrscheinlich hat sich Elia tatsächlich relativ gut gefühlt in diesem einen Moment, wo die Dinge irgendwie sich in die richtige Richtung entwickeln. Aber die Geschichte geht halt leider oder zum Glück weiter an dieser Stelle. Und diese Geschichte, wie es weitergeht, das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Und wir lesen das in 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18. Und weil diese Stelle relativ lang ist, möchte ich mir die mit euch heute in so einzelnen Blöcken angucken. Oder wenn ihr wollt, in 5 Akten wollen wir diese Begebenheit durchgehen. Und am besten holt ihr eure eigene Bibel raus und schlagt mit mir auf und lest immer so mit in 1. Könige 19. Wir haben den 1. Akt, die Verzweiflung und Enttäuschung. Und ich lese vor ab Vers 1. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen getan hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauß nieder, der dort stand, und er wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«, sagte er, »nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Ist nicht viel übrig von diesem vermeintlichen Hoch nach diesem Sieg über die Baalspropheten, nach dem Ende der Dürre. Anstatt von ihrem falschen Weg umzukehren, sind Isabel, die Königin, auf Rache und schwört, Elia umzubringen. Also macht Elia das, was wahrscheinlich jeder von uns getan hätte und ich wahrscheinlich getan hätte. Er flieht, er haut ab, er bekommt Angst. Das ist eine rein menschliche Reaktion. Und um diese Stelle wirklich zu verstehen, ist wichtig zu wissen, dass es eben jetzt nicht Gottes Auftrag war, abzuhauen, sondern Gott hat Elia eigentlich immer im Umgang mit Ahab und Isabel relativ konkrete Anweisungen gegeben, was zu tun ist. Und hier an dieser Stelle haut Elia einfach ab aus dieser Situation weg, wo Gott ihn hineingestellt hat. Er sucht das Weite, er rennt in die Wüste und ist verzweifelt, ermüdet und hoffnungslos. Er ist verzweifelt, ermüdet und hoffnungslos, obwohl er ja irgendwie gerade erst Gottes Wirken erlebt hat. Aber dieses Wirken ging scheinbar nicht weit genug in seiner Erwartung. Er hat erwartet, dass das Volk jetzt wirklich umkehrt und klare Sachen mit Gott macht. Aber genau das ist leider nicht passiert. So weit ging das Wirken dann leider doch nicht. Er ist enttäuscht mit sich selbst, aber vermutlich auch ziemlich enttäuscht mit Gott, dass diese Konsequenzen des Wirkens nicht eingetreten sind. Der große Wendepunkt in der Geschichte Israels und in seinem Leben, das bleibt zunächst mal aus, das ist Enttäuschung pur. Vielleicht kennst du das, dass du einfach nur enttäuscht von allem bist. Vielleicht bist du enttäuscht von dir selbst oder vielleicht auch von Gott, weil du wie Elia denkst, dass du irgendwie alles richtig gemacht hast, aber trotzdem die Dinge nicht richtig laufen. Dass Gottes Wirken nicht weit genug geht, dass Gott nicht stark genug gewirkt hat oder nicht richtig gewirkt hat. Wenn du dich mal so gefühlt hast oder so fühlst, dann kannst du hier vielleicht mit Elia mitfühlen, wie es ihm ging auf seiner Flucht. Elia ist so am Boden, dass er seinen Frust vor Gott ausschüttet und ihm sagt, dass er einfach genug hat. Er will nur noch sterben vor Verzweiflung und Erschöpfung. Jetzt beginnt der zweite Akt, die Versorgung. Und ich lese weiter ab Vers 5. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank. Elia hat jetzt zum nächsten Mal sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und in dieser Situation erlebt er erstmal Gottes Versorgung. Hier an dieser Stelle durch einen Engel, der kommt und so diese körperlichen Grundbedürfnisse zunächst einmal stillt. Essen, Trinken, Schlaf. Gott sieht Elia in seiner Situation, seine unmittelbare Not, obwohl Elia ja eigentlich irgendwie geflohen ist, abgehauen ist, ohne Gott zu fragen, was denn so der nächste Schritt wäre. Er ist geflohen von diesem Wirkungsort, an dem Gott ihn platziert hatte. Und trotzdem kümmert sich Gott um ihn, obwohl Elia sich ja irgendwie so sehr umfangreich und auch unkonstruktiv bei Gott beschwert. Elia erlebt Gottes Versorgung trotz all dem. Und wir kommen in den dritten Akt, das Warten. Und ich lese vor, wieder ab Vers 8. Und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich alleine bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stelle dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Gestärkt durch Gottes Versorgung aus dem vorangehenden Akt wandert Elia dann 40 Tage durch die Wüste. Und er kommt schließlich zum Berg Horeb, dem Berg Gottes, den wir auch als Berg Sinai kennen. Das ist der Berg, wohin Gott die Israeliten zunächst einmal geführt hat, als er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist der Berg, wo Mose so intensiv Gott begegnet ist. Das ist der Berg, wo die 10 Gebote dann gegeben wurden. An diesem Ort, da befindet sich Elia und Gott sagt ihm, dass er eben auf diesen Berg treten soll. Aber noch ist nicht alles gut für Elia. Und Gott spricht jetzt zwar direkt mit ihm, nicht mehr einfach nur durch diesen Engel, aber zunächst mal fragt Gott einfach nur, was willst du? Was willst du hier? Warum bist du hierher geflohen? Warum bist du hergekommen? Und Elia äußert wieder seinen Frust, seine Verzweiflung, diesmal ein bisschen ausführlicher. Er hat gemacht, was Gott von ihm verlangt hat, zumindest zunächst einmal, oder? Er hat ihm mit ganzem Herzen gedient, oder? Elia denkt, er ist der Einzige, der treu geblieben ist. Und trotzdem sieht sein Schicksal nicht besonders rosig aus gerade. Anstatt dass sich die Dinge jetzt endlich zum Besseren wenden, leidet er mehr denn je unter dieser Verfolgung, ausgelöst durch Isabel. Es kam alles etwas anders als erwartet und als erhofft von Elia. Elia ist enttäuscht und will nicht mehr. Und dieses Leid, das klagt er hier Gott. Es ist schwer, sich vorzustellen, was in dem Moment so wirklich genau in Elias Kopf vor sich ging. Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich schon immer wieder cool, so sehr direkt mit Gott zu reden, selbst für einen Propheten wie Elia, der das schon viel erlebt hat, so im Dialog zu stehen mit Gott sehr direkt. Wahrscheinlich immer eine relativ spannende Erfahrung. Aber auf der anderen Seite ist dieser Frust und diese Verzweiflung immer noch da. Und deswegen klagt Elia hier auch über seine Situation. Und was macht Gott? Zunächst mal nichts, nicht so wirklich was. Er gibt keine wirkliche Antwort auf dieses Klagen von Elia. Kein alles wird gut, kein ja, ja, ich habe gesehen, was du gemacht hast, du hast das toll gemacht. Nichts dergleichen. Gott antwortet irgendwie gar nicht so richtig, sondern sagt nur, okay, kletter auf den Berg und da will ich an dir vorbeiziehen. Die Antwort ist irgendwie nur so eine, ja, ich werde dir noch begegnen. Also muss Elia erstmal warten und deswegen ist dieser dritte Akt auch das Warten. Kennst du das, wenn du auf Gott warten musst oder wenn du dich so fühlst, als müsstest du irgendwie auf Gott warten? Wenn er nicht so handelt, wie du das möchtest und vor allen Dingen nicht so schnell handelt, wie du das möchtest, wenn er nicht oder nicht richtig antwortet oder nicht so antwortet, wie du dir das gerne wünschen würdest? Also ich kenne das durchaus. Und wenn man eh schon so gefrustet ist, dass Gott nicht das macht, was er gerade tun soll in meiner Vorstellung, dann ist es umso frustrierender, wenn er sich dann noch nicht mal dafür rechtfertigt, dass er das eben nicht tut, dass er sich so verhält, wie er sich so verhält. Dass man keine Antwort auf die Frage nach dem Warum bekommt. Sehr frustrierend, die ganze Angelegenheit. Aber da wird diese Stelle jetzt umso interessanter. Wir gehen in den nächsten Akt, Akt 4, der leise Gott. Und ich lese aus Vers 11 und die nächsten Verse. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach: Was tust du hier, Elia? Also wir haben ja zuerst diese mächtigen Naturerscheinungen, der Sturm, der Berge teilt. Wenn du mal ein Unwetter im Gebirge miterlebt hast, dann weißt du, wie imposant das schon sein kann. Und wenn man dann tatsächlich ein Unwetter hat, was die Berge teilt, wie krass, wie viel Kraft ist da drin. Dann ein Erdbeben und ein Feuer, aber Gott war in nichts von dem, weder im Sturm noch im Erdbeben noch im Feuer. Auch wenn das natürlich Gott vorausging und irgendwie Gott ein bisschen angekündigt hat. Aber dann kommt ein leises Säuseln, eine hörbare Stille. Ein Geräusch dünner Stille, wie es in meinem Bibelkommentar heißt. Also nach diesen gewaltigen Naturerfahrungen, nach diesen sehr lauten, lärmenden, ohrenbetäubenden Naturerfahrungen, kommt ein fast hörbares Nichts, eine fast hörbare Stille. Wie so ein bisschen dieses Auge im Sturm, wo auf einmal alles ganz ruhig ist. Es ist so still, dass man die Stille fast hören kann. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie Gott dann so zu Elia flüstert in dieser Stille, in diesem hörbaren Nichts. Und Gott stellt wieder diese Frage: Was tust du hier? Und spätestens jetzt wird klar, dass diese Frage nicht einfach nur eine Frage danach ist, was der Anlass denn ist, dass Elia jetzt hier hergekommen ist. Sondern diese Frage nach dem, was tust du hier, die ist tiefer. Es ist ein wachrüttelndes, was tust du hier eigentlich, was suchst du hier? Wo denkst du, führt das Ganze hin? Warum ist Gott Elia hier auf diese Art und Weise begegnet? Warum in der Stille? Warum dieses leise Flüstern? Warum nicht im Sturm? Warum nicht im Erdbeben? Warum nicht im Feuer? Warum nicht laut und stürmisch? Warum still und leise? Dieses Flüstern Gottes an Elia. Und wieder wissen wir nicht genau, was in Elias Kopf so vorging, als er das alles erlebt hat, aber basierend auf dem ganzen Kontext von der Geschichte und dem anderen krassen Wirken, was er von Gott schon erlebt hat, wie tatsächlich Feuer vom Himmel geregnet ist, können wir davon ausgehen, dass Gott bestimmt eine gewisse Erwartung hatte, wie Gott handeln soll und wie Gott sich offenbart. Was also so typisch wäre, was so typisch Gott halt wäre. Und ich glaube, ein Aspekt davon, warum Gott hier so handelt, warum er in dieser Stille, in diesem hörbaren Nichts, in diesem Flüstern kommt, ist, um Elia zu zeigen, dass Gott nicht unbedingt nach seinen, nicht unbedingt nach unseren Erwartungen handeln und uns begegnen muss. Elia muss und wir müssen immer wieder neu auf Gott hören, auf diesen Gott der Gegensätze, der sich nicht einfach nur in ein Muster prägen lässt, der auf ganz unterschiedliche Arten wirken und zu uns sprechen kann. Dass wir eben nicht in dieses, Gott halt verfallen. Was du auch immer vorhin geantwortet hast auf diese Frage danach, wo du Erwartungen an Gott hast, die sich vielleicht nicht so direkt erfüllt haben oder nicht schnell genug erfüllt haben. Vielleicht lag es auch ein bisschen an deinen Erwartungen, die du an Gott gestellt hast. Dass du Gott mal auf eine bestimmte Art und Weise erlebt hast und ausgegangen bist, dass Gott das immer wieder so tun wird. Oder Gott hat im Leben von jemand anders auf eine bestimmte Art und Weise gewirkt. Und du denkst, dann muss es ja dieses Mal genauso sein. Ich glaube, Gott will uns hier in dieser Stelle zeigen, dass wir nicht immer unbedingt sein Handeln extrapolieren können auf neue Situationen. Ich glaube aber auch, dass es noch einen zweiten Grund gibt, warum Gott hier in diesem hörbaren Nichts, in diesem Flüstern Elia begegnet. Eben nicht durch den lauten Sturm, sondern durch die Stille. Flüstern tut man in der Regel, wenn man jemandem ganz nah ist. Und durch diese Stille soll Elia auch vielleicht wieder neu spüren, dass Gott eben ganz, ganz nah ist. Dass es nicht nötig ist, extrem laut und stürmisch zu sein, sondern dass dieses leise Flüstern in diesem stillen Nichts ausreicht, weil Gott so, so nah ist. Gerade in dieser Situation, wo sich Elia sicherlich extrem weit weg von Gott auch gefühlt hat, wo er geflohen ist, zeigt Gott ihm wieder neu, dass er nah ist, dass er bei Elia ist. Gott kommt, er kommt vielleicht anders, als Elia das erwartet hat, aber er kommt und er begegnet Elia auch genau mit dem, was er braucht, nämlich dieser neuen Offenbarung der Nähe Gottes. Und wir kommen zum fünften, zum letzten Akt dieser Begebenheit, der Auftrag. Und ab Vers 14 lesen wir, er, also Elia, sagte, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich alleine bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten. Und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Also Elia klagt sein Leid nochmal neu, und zwar ziemlich genauso wie vorher, dass ich selber ein paar Mal verifizieren musste, dass ich hier nicht in der Zeile verrutscht bin und das Gleiche nochmal vorlese. Also Elia klagt sein Leid erneut, als hätte er immer noch nicht verstanden, dass diese Frage Gottes nach dem, was suchst du hier, eigentlich ein bisschen tiefer greift, als einfach nur ein Update über die Situation Elias. Und jetzt äußert sich Gott auch endlich. Aber nicht durch eine Rechtfertigung oder so, sondern in die Zukunft gerichtet. Elia bekommt einen neuen Auftrag von Gott, einen Ausblick auf die Dinge, die vor ihm liegen. Es ist nicht ein Rückblick auf die Dinge, die passiert sind, sondern Gott zeigt Elia, was er vorhat in nächster Zeit. Und Gott verrät Elia auch, dass er eben nicht alleine ist, dass da noch 7000 weitere Leute sind, die eben Gott die Treue gehalten haben. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen, ist schon interessant, wie Gott die Bedürfnisse von Elia hier adressiert, wie er sich um ihn kümmert. Rein körperlich hatten wir das, dass Gott Elia mit Essen, mit Trinken, mit Schlaf und so weiter versorgt. Dann offenbart sich Gott hier Elia als jemand, der ihm besonders nahe ist. Also dieses Bedürfnis nach Nähe, Nähe zu Gott wird hier gestillt. Gott gibt Elia aber auch eine neue Vision, einen Ausblick auf die Dinge, die kommen, vielleicht einen neuen Antrieb, eine Motivation weiterzumachen. Sich nehmen, einfach nur unter diesen Busch zu legen und sterben zu wollen, sondern weiterzumachen. Und damit gibt Gott Elia auch Hoffnung, weil er ihn eben weiterhin benutzen will, auch wenn Elia gerade erstmal geflohen ist. Dieses Wirken Gottes hier, diese Versorgung Gottes mag anders und später gekommen sein, als sich Elia das gewünscht hätte. Aber dieser leise, dieser flüsternde Gott hat im Endeffekt Elia doch genau das gegeben, was dieser in seiner Hoffnungslosigkeit gebraucht hat. Auch wenn Elia ein bisschen warten musste und sich wohl zwischendurch ziemlich von Gott entfernt gefühlt hat. Langfristig hat Gott nicht enttäuscht. Das waren diese fünf Akte der Begebung, die Begegnung, die Elia hier mit diesem stürmischen, aber auch leisen Gott hatte. Aber wie ihr schon gemerkt habt, ist der Punkt von der Stelle nicht unbedingt, dass Gott uns jetzt einfach immer nur im Stillen, im Flüstern begegnet. Gott möchte uns sehr, sehr unterschiedlich begegnen. Und als ich mir diese Stelle zu Hause durchgelesen habe, da hatte ich die ganze Zeit eine andere Stelle im Kopf, wo Gott gewirkt hat, wo Gott Menschen begegnet ist. Zum einen haben wir natürlich Mose, der Gott im Feuer begegnet ist. Also da war Gott mal wirklich im Feuer. Aber auch sehr viel später musste ich an die Jünger denken, damals kurz nachdem Jesus gestorben ist. Und Jesus hat ja auch immer viel von seinem Reich gesprochen, das Reich, das er wieder aufbauen will, dass er Befreiung schenkt. Und viele damals haben das eher auf sehr unmittelbare Umstände gemünzt, dass er die befreit von dieser römischen Unterdrückung. Und als Jesus dann am Kreuz gestorben ist, dann war das erstmal so ein, und jetzt? Was passiert jetzt? Gott hat irgendwie gewirkt, aber jetzt ist irgendwie alles anders. Und die Jünger waren damals so ein bisschen in der Schwebe. Die sind vielleicht nicht geflohen, aber die wussten auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Die mussten warten, dass Gott kommt. Die hatten nicht wirklich einen Auftrag darüber hinaus, dass sie halt eben warten sollen. Und in dieser Situation, in dieser wahrscheinlich auch ein bisschen Verzweiflung von dem einen oder anderen, da kommt Gott wieder und begegnet ihnen. Aber diesmal ein bisschen anders als bei Elia. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Und wir sind jetzt bei Pfingsten, was wir vor noch nicht so langer Zeit selber hier gefeiert haben und uns da auch diese Begebenheit angeguckt haben. Aber ich möchte es noch einmal mit euch hier schnell durchlesen. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Und da heißt es, am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Also der Kontext hier, der hat echt einige Gemeinsamkeiten mit der Situation, in der sich Elia damals befand. Und Gott wirkt auch hier, Gott kommt auch hier, aber auch anders, als man vielleicht zunächst denken würde. Aber hier eben durch dieses Brausen wie ein mächtiger Sturm und durch das Feuer, also Gott, die Sachen, wo Gott nicht drin war bei Elia. Also zumindest in dem Feuer, was dann von hier kommt, wo dann die Jünger dann dadurch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, zeigt sich, dass Gott eben auf diese Jünger gekommen ist in Form von seinem Heiligen Geist. Hier diesmal nicht unbedingt in Stille, sondern so laut und stürmisch, dass auch die Leute drumherum das mitbekommen haben. Also Gott kann als leiser, flüsternder Gott kommen, aber eben auch als dieser stürmische, laute Gott. Beides. Wir haben diesen Gott der Gegensätze, der auf unterschiedliche Art und Weisen wirken und uns begegnen kann. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt mit dieser Information, dass Gott so und so wirken kann? Und zum nächsten Mal hilft mir das selbst zu wissen, dass Gott eben unterschiedlich wirkt und unterschiedlich auftritt. Dass wir eben nicht ja typisch Gott eben so im Negativen sagen und Gott so in eine Schublade packen, dass das ist, wie Gott wirkt. Ich glaube, das hilft uns, unsere Erwartungen ein bisschen anzupassen an das, wie Gott wirkt und vielleicht nicht so schnell enttäuscht zu werden, wenn Gott dann doch anders, nach einem anderen Zeitplan wirkt, als wir uns das gern wünschen würden. Also wo du bestimmte Vorstellungen davon hast, wie Gott zu dir sprechen soll oder wie er genau in deinem Leben wirken soll oder wie er genau in der Welt wirken soll. Leg dich nicht zu sehr fest auf einen Gott, den du eingrenzt durch deine Erwartungen, durch deine Vorstellungen. Denn Gott kann auf sehr viel größere und unterschiedlichere Art und Weisen wirken. Und wenn du dir nur zwei Sätze heute wirklich merken möchtest, dann lass es die zwei sein. Es ist gut, Dinge von Gott zu erwarten, aber es ist schlecht, Gott festzulegen. Und es ist gut, Gott zu kennen, aber es ist schlecht zu denken, dass man alles an Gott kennt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, um mit dem Gott der Gegensätze, mit dem stürmischen und mit dem leisen Gott umzugehen. Erwarte Gott unterschiedlich. Vielleicht musst du mal den leisen Gott in der Stille suchen, der ganz persönlich und nah ist und zu dir flüstern kann. Vielleicht wird Gott dir aber auch eher im Sturm begegnen, der dieses Grundrauschen des Alltags vielleicht auch mal ein bisschen übertönt. Halte nicht fest an deinen Erwartungen, wie genau Gott handelt, aber halte fest an der Erwartung, dass Gott handelt, dass Gott zu dir sprechen will. Er kommt und lässt dich nicht im Stich, so wie er auch Elia versorgt hat. Du kannst dich immer an ihn wenden, auch wenn du gerade erst geflohen bist, auch wenn du enttäuscht von Gott bist, so wie Elia das war, der immer wieder neu sein Leid geklagt hat. So kannst du immer wieder neu zu Gott kommen und er wird dir begegnen, auf welche Art und Weise auch immer.
Komm, Heiliger Geist, bitte sei mir nah. Stille meinen Durst nach deiner Gegenwart. Meine Seele ruft zu dir. Meine Seele ruft zu dir. Komm und beleb mich, mach du mich heil. Ströme über mich so wie ein Wasserfall. Meine Seele schreit nach dir. Meine Seele schreit nach dir. Heiliger Geist, begegne mir neu. Ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm für dieses Haus. Weh wie ein Sturm, der vom Himmel kommt. Heiliger Geist, begegne mir neu. Ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm für dieses Haus. Weh wie ein Sturm, der vom Himmel kommt.
Sei du mein Licht und erforsche mich. Zeige du mir alles, was mich trennt von.
Mich dort den Atem meines Schöpfers spüren, Leben finde ich bei dir. Leben finde ich bei dir. Heiliger Geist, begegne mir neu. Ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm für dieses Haus. Weh wie ein Sturm, der vom Himmel kommt. Heiliger Geist, begegne mir neu. Ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm für dieses Haus. Weh wie ein Sturm, Himmel kommt. Du bist hier mit deiner Kraft. Ich weiß, du kannst jedes Wunder tun. Füll den Raum mit deiner Kraft. Ich weiß, du kannst jedes Wunder tun. Du bist hier mit deiner Kraft. Ich weiß, du kannst jedes Wunder tun. Füll den Ich weiß, du kannst jedes Wunder tun. Du bist hier mit deiner Kraft. Ich weiß, du kannst jedes Wunder tun. Füll den Raum mit deiner Kraft. Ich weiß, du kannst jedes Wunder tun. Heiliger Geist, begegne mir neu. Ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm für dich. Sturm, der vom Himmel kommt. Heiliger Geist, begegne mir neu. Ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm, füll dieses Haus. Weh wie ein Sturm, der vom Himmel kommt.
Schön, dass du bei diesem Online-Gottesdienst dabei warst. Ich hoffe, du hast was mitgenommen und hast vielleicht einen neuen Aspekt von Gott kennengelernt, der einfach so einen vielseitigen Charakter hat, wie wir in dieser Predigtreihe Gott der Gegensätze sehen. Wir laden dich ganz herzlich ein, nächste Woche auch wieder dabei zu sein, entweder um 10.20 Uhr auf YouTube oder ganz gerne auch vor Ort in der St. Theresia-Kirche in Rheinau um 10.30 Uhr. Melde dich dafür gerne online an. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören. Schau gerne mal auf unserer Webseite vorbei, connect.hdh-mannheim.de und tritt dort mit uns in Kontakt. Wir freuen uns, von dir Anregungen, Gedanken oder auch Fragen mitgeteilt zu bekommen, wenn du irgendwas hast, was dich beschäftigt oder vielleicht auch was du nicht verstanden hast, was heute in diesem Gottesdienst passiert ist. Und du kannst dort auch gerne deine Gebetsanliegen mit uns teilen. Wir freuen uns auch, die von dir zu hören, und ein Team wird die nehmen und die vor Gott bringen und gerne dafür beten. Zum Abschluss des Gottesdienstes möchte ich euch noch einen ganz klassischen Segen zusprechen und lade euch ein, dazu gerne mit mir aufzustehen, auch wenn ihr jetzt auf dem Sofa sitzt oder einfach so bei euch daheim euch hinzustellen, um diesen Segen zu empfangen. Und zwar steht der Segen in 4. Mose 6, Vers 24, und ich spreche den dir heute Morgen ganz persönlich zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ich wünsche dir noch einen tollen Sonntag und freue mich, euch schon nächste Woche wiederzusehen. Bis dann!